Ein herzliches Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen aus dem Kloster Brandenburg an der Iller im Alt-Donau-Kreis, dem Mutterhaus der Immaculata-Schwestern vom Seraphischen Apostolat. Mein Name ist Schwester Michaela Mayer. Sie hören die Sendung Quellgrund mit dem Thema Die selige Chiara Luce Badano, Weg einer Jugendlichen. Diese noch sehr junge Selige der Kirche möchte ich Ihnen deshalb vorstellen, weil ich selbst, offen und ehrlich gesagt, von ihr irgendwie ergriffen worden bin. Wie genau ich auf sie aufmerksam geworden bin, kann ich nicht einmal mehr sagen. Aber seit ich ihr begegnet bin, ist es so, als entfalte sich immer mehr eine Beziehung. Ja, ich möchte sagen, eine Freundschaft zwischen uns. Vermutlich kennen Sie alle das auch. Hat man einen guten Freund, eine gute Freundin gefunden, so möchte man auch anderen Menschen an dieser Beziehung Anteil geben. Und so ist es heute Abend mein Herzenswunsch, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in Chiara Luce Badano eine Weggefährtin und Freundin finden mögen, die Ihnen weiterhilft auf Ihrem persönlichen Weg mit und zu Gott. Die selige Chiara Luce ist ein Kind, so könnte man sagen, unserer Tage. Sie ist 1971 in Oberitalien in der Provinz Savona geboren. Viele von uns hätten ihr durchaus begegnen können. Gestorben ist sie am 7. Oktober 1990. In den deutschsprachigen Ländern wird an diesem Tag das Rosenkranzfest gefeiert. Heilige und Selige fallen meistens nicht einfach nur vom Himmel, wenngleich ihre Mutter bezeugt, dass sie Chiara von Anfang an als ein Geschenk der Mutter Gottes empfanden. Sicher sind Heilige und Selige immer ein Geschenk von oben, aber sie bedürfen auch einer entsprechenden Disposition beim Empfänger. So fällt mir beim Studium der verschiedenen Quellen auf, dass die Eltern von Chiara in einer ebensolchen besonderen Vordisposition waren. Im Buch, in dem Franz Koriasko sich mit den Eltern über ihr Leben mit Chiara unterhält, berichtet zum Beispiel die Mutter, Teresa Badano, von ihrer Verlobungszeit. Zitat: Unsere Verlobungszeit war schön, voller Freude, rein und klar, auf festen Werten gegründet. Wir haben gelernt, uns in aller Einfachheit und ganz konkret zu lieben. Aber sie berichten auch, dass es durchaus in ihrer Beziehung nicht immer glatt ging, vor allem nicht die erste Zeit nach der Hochzeit. Die Beziehung zu den Eltern von Ruggero war für Teresa sehr schwierig. Sie empfand, dass Ruggero seiner Mutter gegenüber zu unterwürfig sei. Und Ruggero sagt über diese Zeit: Wir steckten in einer Schwierigkeit, aus der wir keinen rechten Ausweg sahen. Aber die Großmutter verstand es, so manche Brücke zu bauen. Und Teresa ergänzt: Wenn ich heute darüber nachdenke, würde ich sagen, dass die himmlische Regie mich durch diese Schwierigkeiten auf einen weit größeren Schmerz vorbereitet hat. Mir scheint, dass da Maria ihre Hand im Spiel hatte. Wir werden es später noch sehen, aber bereits hier wird deutlich, damit Selige heranreifen können, müssen Menschen im Umfeld sein, die mit der Gnade mitarbeiten. Der Himmel gibt viel, ja fast alles, aber nicht ohne unser Mittun. Und unser entschiedenes Mitwirken ist dann wiederum der Humus, auf dem andere gedeihen können. Wir sind untereinander irgendwie vernetzt. Was wir tun oder nicht tun, was wir unterlassen, weil es im Moment bequemer erscheint, hat Auswirkungen auf andere. Denn wir sind in Christus ein Leib. Leider, ich gestehe es, denke ich im konkreten Alltag daran viel zu wenig. Geht es Ihnen auch so? 11 Jahre mussten Teresa und Ruggero Badano auf dieses Kind warten. Und der Vater hat so manche Wallfahrt zu einem Marienwallfahrtsort unternommen, den Himmel, um ein Kind zu bestürmen. Und man kann es nun Zufall nennen oder auch als eine Fügung des Himmels betrachten, dass kurz nach einer solchen Bittwallfahrt Teresa voll Freude merkt, dass sie ein Kind unter ihrem Herzen trägt. Die Mutter berichtet: Als Chiara geboren war, haben wir gespürt, welche Gnade das Sakrament der Ehe uns beschert hat. Dieses Kind hat die Liebe unter uns bestärkt und noch stärker werden lassen. Chiara hat uns viel Freude bereitet. Aber innen drin spürten wir, dass sie nicht nur unser Kind war, sondern vor allem Kind Gottes. Und als solches mussten wir sie erziehen, sie respektieren, in dieser Freiheit. Und das bedeutet nicht, dass sie alles tun durfte, was sie wollte. Mit großer Selbstverständlichkeit berichtet die Mutter, dass sie schon von klein auf Chiara von Jesus erzählt habe. Ich habe ihr gesagt, du hast zwei Papas. Den einen kannst du sehen, den anderen nicht. Aber du kannst ihm alles erzählen. Chiara hat sehr gut zugehört. Als sie 5 Jahre alt war, gab es eine besondere Episode. Ich fragte sie eines Tages: Sollen wir miteinander beten? Chiara antwortete: Ich bete nicht. Sie sagte es sehr entschieden. Und ich spürte in mir die ganze Autorität einer Mutter, die mich jetzt auch verleiten hätte können, Gehorsam einzufordern. Aber ich spürte: Nein. Und so sagte ich ihr: Gut. Ich werde beten und auch für dich mit. Gleich darauf hörte ich, dass sie doch mitgebetet hat. Als Chiara 9,5 Jahre alt ist, lernt sie durch ihre Freundin Kika, die Chen, die Jugend der Fokularbewegung kennen. Damit, so drückt es ihre Mutter aus, begann sie einen Weg, als hätte sie das Evangelium immer unter dem Arm. Was für ein Wort zur Beschreibung eines Kindes. Als hätte sie das Evangelium immer unter dem Arm. Mir scheint, es lohnt dabei, etwas zu verweilen. Bei der Erstkommunion hatte Chiara, wie alle anderen Kinder auch, vom Pfarrer ein kleines Neues Testament geschenkt bekommen. Das war 1979, also vermutlich noch bevor sie die Chen kannte. In einem Buch über Chiara wird beschrieben, dass sie dieses Buch bald mein Buch nannte. Mich hat das sehr berührt. Heute ist oft eine große Scheu anzutreffen, Kindern eine Bibel zu schenken. Wenn schon, dann muss es eine Kinderbibel sein. Ebenso ist es mit dem Gottesdienst. Vielerorts wird, natürlich in der allerbesten Absicht, ein Kindergottesdienst angeboten, in dem die Kinder außerhalb der heiligen Messe der Gemeinde betreut werden. Es ist so, als traute man den Kindern nicht zu, dass sie auf ihre kindliche Weise in der normalen Liturgie Gott begegnen könnten. Vor allem scheint man es Gott nicht zuzutrauen, dass er auch den Kinderherzen begegnen kann und will. Erinnert uns das nicht an die Apostel? Ich frage mich, ob es in Wahrheit nicht oft eher so ist, dass die Großen Gott noch nie begegnet sind. Selbst die Apostel, die mit Jesus gingen, begriffen offensichtlich nicht, dass er die Kleinen besonders liebte und ihnen begegnen wollte. Chiara wird beschrieben als großzügig, lebhaft, begeisterungsfähig, temperamentvoll und von klein auf sehr selbstständig. Mir scheint, ein ganz normales Kind. Und dennoch ist sie in der Lage, das Evangelium als mein Buch zu bezeichnen. Und die Mutter beschreibt sie als ein Kind, das einen Weg beginnt mit dem Evangelium unter dem Arm. Teresa Badano berichtet von einer Begebenheit, die deutlich zeigt, wie sehr das Evangelium Schritt für Schritt zu ihrem Buch geworden ist. Die Mutter hatte sie gebeten, beim Tisch abräumen zu helfen. Chiara hatte keine Lust und machte sich auf den Weg in ihr Zimmer, um zu spielen. Kurze Zeit später kam sie zurück und sagte: Mama, wie geht nochmal die Geschichte im Evangelium, wo der Vater den beiden Söhnen sagt, sie sollen im Weinberg arbeiten? Der eine sagt ja und geht dann doch nicht, und der andere sagt nein und geht dann doch, nicht wahr? Mama, du kannst mir die Schürze geben. Chiara genießt das Leben und strahlt eine optimistische, lebensbejahende Fröhlichkeit aus. Sie liebt die Musik, spielt Tennis, geht gern schwimmen und in die Berge. Sie hat viele Freunde, und als sie gefragt wird, ob sie mit ihnen über Gott spricht, antwortet sie: Ich muss ihnen nicht von Jesus erzählen. Ich muss ihnen Jesus schenken, doch mein Leben, mein Verhalten. Sehr wichtig sind ihr die Freundschaften mit den Chen, den Jugendlichen der Fokularbewegung. Mit ihnen tauscht sie sich aus über ihr Leben mit Gott, über Freuden und Niederlagen im Leben des Glaubens. Sie treffen sich regelmäßig, telefonieren, schreiben sich Kärtchen, organisieren Feste und Ausflüge. In diesem Miteinander wuchs in Chiara der Wunsch, Gott den ersten Platz in ihrem Leben zu geben. Jesus wurde für sie zu einem vertrauten Freund, mit dem sie alles besprechen konnte. Ihre Freundin Kika berichtet: Wir hatten eine sehr direkte Beziehung. Ich habe oft bei Chiara übernachtet. Bevor wir das Licht ausgemacht haben, haben wir miteinander gebetet und Gott alles anvertraut, was wir uns erträumt haben, was wir vorhatten. Wir wussten, dass er immer bei uns ist und dass er uns helfen würde, dass alles Wirklichkeit wird. Eine schwere Zeit ist es für Chiara, als ihre Familie wegen ihrem Schulwechsel nach Savona zieht, damit sie nicht so lange Schulwege hat. Bis zuletzt versucht sie, ihre Eltern umzustimmen, aber es ist nichts zu machen. Die letzten Tage waren ganz schön hart für mich. Nach dem Umzug nach Savona hatte ich etliche Probleme. Zum einen in der Schule. Und dann habe ich großes Heimweh nach Sassello, das ich sehr vermisse. Ich weiß, dass dies ein Ausdruck der Verlassenheit Jesu ist. Aber trotzdem war es nicht leicht, ihm mein Ja zu sagen. Ich habe es versucht und bin der Mutter zur Hand gegangen, um die letzten Sachen einzuräumen. Und dann habe ich mich ans Lernen gemacht, weil es der Wille Gottes war. Das Leben in der Stadt war eine Herausforderung für Chiara. Ihr Lebensstil und die Ausdrucksweise wurden davon unweigerlich beeinflusst. Aber sie wollte ihren Überzeugungen treu bleiben. In den letzten Monaten fällt es mir sehr schwer, keine Schimpfwörter zu gebrauchen. Und auch das Fernsehen mit nicht gerade guten Filmen ist eine Versuchung für mich. Ich bitte Jesus immer wieder darum, mir zu helfen, damit ich all dem widerstehen kann. In besonders schwierigen Momenten hat mir die Beziehung zu den Chen geholfen, denn ich habe mir gesagt, die bemühen sich auch, gegen den Strom zu schwimmen. Chiara war ein junges Mädchen mit den typischen Problemen einer Pubertierenden. Doch sie hat dabei nicht aus dem Blick verloren, wofür sie leben wollte. Im Zusammensein mit den Freunden zeigte sie ein großes Gespür für Echtheit und Wahrhaftigkeit. Bei aller Unbefangenheit wahrte sie die nötige Distanz und setzte gegebenenfalls klare Grenzen. Eine Freundin sagt: Mehr als einmal waren wir unterschiedlicher Meinung zum Thema Jungs. Chiara wusste, was sie wollte und was nicht. Im Juli 1986 erreichte sie in einem Fach das Klassenziel nicht und muss ein Jahr wiederholen. An ihre Freundin Marita schreibt sie: Wie du weißt, muss ich die Klasse wiederholen. Das ist ein ganz großer Schmerz für mich. Es gelang mir nicht gleich, diesen Schmerz Jesus zu geben. Ich habe lange gebraucht, um mich einigermaßen zu fangen. Und auch jetzt kommen mir noch die Tränen, wenn ich an all das denke. Chiara ist 16, da spürt sie während eines Tennisspiels starke Schmerzen im Arm. Sie geht zum Arzt. Zunächst schien nichts Ernstes vorzuliegen. Vielleicht eine kleine Absplitterung an einer Rippe, meinte der Arzt. Doch die Schmerzen ließen nicht nach. Die Schwellung an der Schulter wurde größer, die Muskeln verhärteten sich, Fieber stellte sich ein. Am 2. Februar 1989 wurde Chiara im Krankenhaus aufgenommen. Die Untersuchung in der Röhre ergab Knochentumor an der 7. Rippe links mit Metastasen in den angrenzenden Weichteilen. Die Eltern berichten über diesen Moment. Wir waren im Wartezimmer. Nichts hatte uns Verdacht erregt. Als der Arzt kam, fragte er: Seid ihr die Eltern von Chiara? Euer Kind hat einen Tumor, Knochenkrebs. Teresa Badano erzählt: Ich spürte in mir einen riesigen Schmerz. Ich dachte, ich müsste sterben. Aber ich dachte, Chiara darf uns jetzt nicht zerbrochen sehen. Also haben wir, Ruggero und ich, uns zusammengeschlossen und haben uns gesagt: Nur Jesus kann uns helfen, dass wir unser Ja sagen, jetzt. Ruggero ergänzt: Ich weiß nicht mehr, wie wir das geschafft haben. Vielleicht nur im Flüsterton, aus Angst, Jesus könnte uns beim Wort nehmen. Aber wir haben die Mutter Gottes gebeten, dass sie Chiara jetzt an der Hand nimmt. Denn jetzt ging es darum, dass sie ihren Leidensweg begann. Und so war es dann auch. Wir können wirklich sagen, dass die Mutter Gottes Chiara und auch uns wirklich an die Hand genommen hat bis zum Ende. Chiara musste bald operiert werden. Wie ernst es um sie stand, sagten ihr die Eltern vorerst nicht. Am 7. Februar wurde sie von ihren Eltern nach Turin ins Krankenhaus gebracht. Auf dem Weg machten sie Halt in einer Wallfahrtskirche und besuchten den Gottesdienst. Chiara war es wichtig, auch zu beichten. Die Operation dauerte 6 Stunden. Als Chiara aus der Narkose erwachte und starke Schmerzen spürte, flüsterte sie: Warum, Jesus? Jesus, wenn du es willst, will ich es auch. Chiara hoffte, gesund zu werden. Sie ließ sich über den Lehrstoff in der Schule auf dem Laufenden halten. Doch die OP brachte nicht den erhofften Erfolg. Die Ärzte mussten den Eltern mitteilen, dass es für ihre Tochter keine Aussicht auf Heilung gab. Chiara hatte schon eine Ahnung. Sie sagte zu einer Besucherin: Mama sagt nicht mehr, es ist nichts Schlimmes. Nun sollte sich Chiara einer Chemotherapie unterziehen. Die mehrtägige Behandlung in der Tagesklinik öffnete ihr die Augen über den Ernst ihrer Lage. Sie sprach selbst den behandelnden Arzt an und bat um klare Auskunft. Ihre Mutter konnte sie an diesem Tag nicht begleiten, weil sie selbst mit einer Venenentzündung ins Bett gezwungen war. Teresa Badano erzählt über diesen Augenblick. Da habe ich mich richtig mit Gott angelegt. Ich war richtig sauer auf Jesus. Wirklich richtig sauer. Ich habe zu ihm gesagt, warum hast du mich blockiert? Chiara wird heute alles erfahren, wie es weitergeht für sie. Und ich habe den Eindruck, da hätte eine Mutter doch dabei sein müssen. Ich hätte da sein müssen. Und all das habe ich Jesus vorgeworfen. Dann, nach einer Weile, habe ich gemerkt, dass diese Wut wie verflog und in mir spürte ich einen tiefen Frieden. Und dann habe ich zu Jesus gesagt, in Ordnung, wenn das dein Wille ist, dann versuche ich mich dem anzugleichen, so gut ich kann. Denn wenn ich das schaffe, dann bin ich sicher, dass du meine Stelle einnimmst und wahrscheinlich die Dinge viel besser in die Hand nimmst als ich. So habe ich dann auf Chiara gewartet. Dann sah ich sie durch das Fenster, wie sie sich näherte. Sie ging vor ihrem Vater, ganz langsam, Schritt für Schritt. Sie hatte die Hände in den Taschen, schaute auf die Erde und wie verdunkelt, wie belegt, wie mit einem Schatten belegt. Vielleicht versuchte sie hinauszuzögern, was da vor ihr lag. Sie musste ihrer Mutter sagen, was sie selber verstanden, was sie selber erfahren hatte. Als sie durch die Tür hereinkam, habe ich gesagt, Chiara, was ist los? Wie ist es gelaufen? Sie hat mich nicht angeschaut, hat gesagt, jetzt nicht sprechen. Ich will jetzt nicht sprechen, hör auf. Und dann, mit ihrem Mantel, wie sie war, hat sie sich aufs Bett geworfen. Diese Stille war fürchterlich, ganz schrecklich. Ich habe aber gespürt, dass ich das respektieren musste, worum sie mich gebeten hat. Und ich sah so nach und nach auf ihrem Gesicht den ganzen Kampf, den sie in ihrem Innern führte, um Gott ihr Ja zu sagen. Bis zu dem Moment hatte sie das immer geschafft, immer in der Freude. Aber jetzt ging es darum, dieses Ja auch im Schmerz zu sagen, in einem ganz großen Schmerz. Und das war nicht so einfach. Dann, nach etwa 25 Minuten, drehte sie sich um mit einem strahlenden Lächeln, wie immer, so ansteckend, schaut mich an und sagt, Mama, ich sagte, ja, jetzt kannst du reden, jetzt kannst du sprechen. In dem Moment konnte ich nichts mehr sagen. Ich hatte verstanden, dass Chiara es geschafft hatte, den Schmerz in sich zu verwandeln. Sie hat es geschafft, diesen Schmerz in Liebe zu verwandeln. Deswegen stand ich vor ihr und konnte sie nur anschauen. Von dem Moment an, wo Chiara Gott gegenüber ihr Ja gesagt hat, hat sie sich nie mehr umgedreht und hat von da an diesen Lauf begonnen. Ist einfach losgelaufen, auf Jesus zu. Auf einer Fahrt vom Krankenhaus nach Hause machte die Familie an einer Raststätte Halt. Als Chiara aussteigen wollte, konnte sie ihre Beine nicht mehr belasten. Die Mutter erzählt, sie sagte, ich kann nicht mehr gehen, nichts weiter. Ihre Ruhe hat mich sehr beeindruckt. Als der Vater sie dann ins Haus trug, kam keine Klage über ihre Lippen. Sie hat nie gejammert, höchstens das Gesicht verzogen, wenn die Schmerzen zu stark wurden. Sie hat mir oft gesagt, jeder Augenblick ist kostbar, er darf nicht vergeudet werden. Wenn er gut gelebt wird, hat alles einen Sinn. Alles relativiert sich, auch in den schrecklichsten Momenten, wenn wir es Jesus schenken. Deshalb geht der Schmerz nicht verloren, sondern hat einen Sinn als Geschenk für Jesus. Ihren Freunden gestand sie einmal: Ich hatte so viele Pläne. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie jetzt meine Beziehung zu Jesus ist. Ich spüre, dass Gott mich zu mehr ruft, zu etwas Größerem. Mich interessiert nur der Wille Gottes. In einem bestimmten Augenblick war ich draußen aus eurem Leben. Ach, wie gerne hätte ich diesen D-Zug gestoppt, der mich immer weiter weggebracht hat. Ich habe es damals noch nicht verstanden. Ich war zu sehr eingenommen von belanglosen Dingen, die so vergänglich sind. Eine andere Welt hat mich erwartet. Ich konnte mich nur in sie hingeben. Jetzt fühle ich mich als Teil eines wunderbaren Planes, der sich mir nach und nach enthüllt. Chiara war sehr darauf bedacht, dass ihre Eltern, die immer für sie da waren, auch einmal ausruhten, miteinander fortgingen und ihre Tochter eine Zeit lang vergaßen. Mehr als einmal überraschte Chiara die Eltern damit, dass sie etwas für sie arrangiert hatte. Immer wieder drückte sie aus, dass sie sich von Gott geliebt weiß und auf ihn vertraut. Ich will eigentlich nur tun, was Gott von mir möchte. Ich möchte seinen Willen tun im gegenwärtigen Augenblick. Dranbleiben, mitspielen. Ich habe jetzt nichts mehr, was noch gesund wäre, aber ich habe noch ein Herz, mit dem ich immer lieben kann. Am 19. Juli 1990 schreibt Chiara Badano an Chiara Lubich, die Gründerin der Fokularbewegung. Die Medizin hat die Waffen gestreckt. Nachdem die Behandlung abgebrochen wurde, sind die Rückenschmerzen inzwischen so stark, dass ich mich fast nicht mehr auf die Seite drehen kann. Ich komme mir so klein vor und der Weg, der vor mir liegt, ist so steil. Oft habe ich das Gefühl, dass der Schmerz mich überwältigt. Aber das ist der Bräutigam, der mich besucht, nicht wahr? Ja, ich will mit dir zusammen sagen, wenn du es willst, Jesus, dann will ich es auch. Man hatte Chiara einen Schmerzkatheter gelegt, doch sie bat, dass man ihn wieder entferne. Sie wollte kein Morphium oder hochdosierte Schmerzmittel. Sonst habe ich keinen klaren Kopf und ich kann Jesus nur den Schmerz schenken. Etwas anderes habe ich nicht mehr. Chiara Luce ging ganz bewusst auf den Tod zu. Zu ihrer Mutter sagte sie, sie solle nicht weinen. Wenn eine 18-Jährige im Himmel ankommt, feiert man ein Fest. Wenn ich in die Kirche getragen werde, musst du singen, denn ich werde mit dir singen. Und du musst auf Papa Acht geben, dass er nicht anfängt zu weinen. Er weint zu laut, das stört. Ich gehe ins Paradies, dort leide ich nicht mehr und werde überglücklich sein. Ende September durchlebt Chiara Luce einen Moment tiefer Existenzangst. Sie fühlte sich wie von einer dunklen Kraft gepackt und in die Tiefe gezogen. In ihrer Panik rief sie nach der Mutter, der es gelang, sie zu beruhigen und die ihr riet, ganz auf Jesus zu vertrauen. Zu ihrer Freundin Kika sagt Chiara Luce: Im Moment bin ich im Frieden. Betet dafür, dass ich es bis zum Schluss bleiben kann. Jesus ist stärker. Chiaras Mutter erzählt von den letzten Stunden. Man konnte sehen, dass es dem Ende entgegenging. Der Morgen war fortgeschritten. Sie hatte die Augen geschlossen. Ich wusste, dass sie sterben würde. Und doch hatte ich einen tiefen Frieden in mir und Freude. Sie öffnete die Augen und sagte: Weißt du, Mama, was ich gemacht habe? Ich habe gesungen. Ich habe gesungen: Hier bin ich, Jesus, auch heute, vor dir. Ganz neu, so wie du mich willst. Vater und ich blieben während der Nacht bei ihr. Ich betrachtete sie still. Sie machte mir ein Zeichen mit dem Finger. Sie hatte kaum noch Kraft zu sprechen. Und ich beugte mich nahe zu ihr. Sie versuchte zu lächeln, legte mir die Hand auf den Kopf und zerzauste mir die Haare. Dann sagte sie, »Ciao, Mama, sei glücklich, denn ich bin es.« Das waren ihre letzten Worte. Den Vater bedachte sie mit einem liebevollen Blick. Es war früher Morgen am 7. Oktober 1990. Chiara hatte selbst die Lieder für ihre Beerdigung ausgesucht, den Blumenschmuck festgelegt und beschrieben, wie sie frisiert werden wollte. Ihre Mutter hatte sie gebeten, ihr ein weißes Kleid anzuziehen, wie zu einer Hochzeit, und hatte ihr gesagt, »Wenn du mich dann fertig machst, dann sag dir immer, jetzt begegnet Chiara Luce Jesus. Freut euch mit mir.« Mit einem Wort, das aus einer Tonaufnahme von Chiara stammt. Ein Wort, mit dem sie zum letzten Mal ihre Freunde grüßte und heute uns allen zuruft. Mir ist eines klar geworden: Wenn wir immer diese innere Haltung hätten und zu allem bereit wären, wie viele Zeichen würde Gott uns schicken? Ich habe auch kapiert, wie oft will Gott uns begegnen. Und wir merken es gar nicht. Jetzt verabschiede ich mich, auch wenn ich euch noch vieles, vieles zu sagen hätte. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ich grüße euch alle. Ciao tutti.
Das war die einfühlsame Meditation von der Immaculata-Schwester Michaela Mayer vom Seraphischen Apostolat im Kloster Brandenburg über ein kurzes, intensives Leben von Chiara Luce Badano.